Ihr hört Party of Two. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Diesmal in recht abgespeckter Version. Es sind genau genommen eigentlich nur zwei, aber dafür die bessere Hälfte des Teams. Hallo Alex.
Ja, schönen guten Tag. Stereo sozusagen.
Die Rage Brothers hätte man es auch nennen können, aber das wäre vielleicht wieder zu viel des Guten gewesen. Wir haben diesmal das Programm ein klein wenig abgeändert, also unwesentlich. Eigentlich haben wir ja immer drei Serien, die wir vorstellen. Diesmal haben wir nur zwei und eine quasi etwas geschoben. Dafür haben wir den freibleibenden Spot so ein wenig improvisiert, beziehungsweise haben mal Sachen reingenommen, die es vielleicht sonst aufgrund des, wie sagen wir immer so schön, so Special Interest etwas schwer hätten, bei dem Rest des Publikums anzukommen. Deswegen sind das so ein bisschen unsere privaten Empfehlungen. Der Aufhänger des Ganzen, den werden wir euch natürlich auch verraten. Zuvor haben wir marginale News. Eine Sache, ich weiß gar nicht, ob dich das wirklich brennend interessieren wird, beziehungsweise ob du da Interesse dran hast. Kevin James, den der eine oder andere von, wie ist die gute Serie, jetzt habe ich sie gerade vergessen, King of Queens kennt und diversen Filmen, der bekommt ab August, glaube ich, oder im Oktober, also relativ spät hinten raus, eine neue Show und ich muss sagen, da freue ich mich sehr drauf, weil ich mag ihn und die heißt Kevin Can Wait und da gibt es irgendwie so einen mega langen Promo-Trailer, wo man gefühlt eigentlich, ein, zwei Folgen halt sieht, so wie das geht. Interessanterweise, stellt euch King of Queens vor, ähnliches Setting, nur dass er, glaube ich, gerade von der Polizei in Ruhestand gerät und jetzt zu Hause ist und dann die Kinder und also wieder so typische Sitcom, die sich irgendeinem Haus abspielt, wo dann verschiedene Leute mal reinkommen, Ehefrau und Kinder und sowas. Also es wirkt ein wenig wie dieser ehemalige King of Queens Verschnitt. Erstmal, ich glaube, auf 13 Episoden sind geordert und wenn es gut läuft, wird dann noch mehr kommen. Aber wie gesagt, ich gucke ihn gerne an und ich denke mal, das könnte ganz gut laufen. War King of Queens was für dich, Alex, eigentlich?
Ja, das natürlich. Habe ich jede Folge mit Sicherheit mindestens einmal geguckt. Das war schon so klassische, wann war denn das? 98?
Ah, also 2000? Gefühlt ist nicht ganz so lange her, aber
so, Jahrtausendwende, das war schon eines der richtig guten, lustigen Comedies. Also, die habe ich wirklich sehr, sehr gerne geguckt. Auch aufgrund des Vaters von seiner Serienfrau da. Das war ja der Vater von Adam Sandler. Ben Stiller. Stiller. War schon sehr, sehr gut. Also das war schon eine sehr, sehr lustige Serie. Deswegen gucke ich auf jeden Fall auch mal rein. Aber man wird halt mit Sicherheit viel vergleichen und viel Parallelen ziehen wollen. Und bin ich also nicht ganz überzeugt, ob das dann das gleiche Format bekommt.
Ja, das wie gesagt, ich hatte das Problem, als ich diesen, es gibt wirklich so, wenn ich dran denke, werde ich es mit verlinken, so einen mega langen Trailer und der wirkte schon so ein bisschen wie ein Aufguss von King of Queens, was jetzt nicht schlecht sein muss und ich glaube auch, wenn sich das Team dann findet, kann das durchaus was Bewährtes sein. Also wie gesagt, ich freue mich und wir werden es auf alle Fälle, sobald es quasi online ist, entsprechend auch besprechen und nochmal anschauen uns und gucken, ob quasi die Quoten da, dass das Vorversprechen quasi gehalten wird. Ja. Dann eine Sache, da hätte ich ganz gerne gehabt, dass Anne-Marie dabei ist, denn es wird ein Spin-off einer Serie geben, die sie zu Ende geguckt hat, die sie mochte, bis auf das Ende vielleicht, ich weiß gar nicht genau, war nicht so. The Good Wife oder nur Good Wife und da gibt es ab 2017, also nächstes Jahr, ein Spin-off mit einem Teil der Charaktere, natürlich nicht mit Julien Margely, also dieser Hauptdarstellerin, sondern eben eher, glaube ich, der Chefin von ihr aus der Anwaltskanzlei, die spielt mit, die etwas ältere Dame und diese Serie wird dann auch ein Jahr später spielen, also wirklich so bis es eben 2017 rauskommt, wird auch ein Jahr vergangen sein und dann wird diese nochmal anschließen und da wird es eben ein entsprechendes Spin-off geben, die sich dann mit dieser Kanzlei befasst oder mit einzelnen Charakteren, die dann nochmal auftauchen. Ich bin semi gespannt, ich habe auch schon mal rumgefragt so von denjenigen, die es gucken und sowas, also da jetzt viele von diesen Hauptcharakteren und wer Good Wife geguckt hat, der wird wissen, dass es da mit Will auch so eine Bewandtnis hat. Sagen wir mal so, es kann sein, dass das dann nicht das gleiche Potenzial hat oder die gleiche Richtung geht. Insofern muss man da mal so ein bisschen abwarten, was kommen wird. Ich denke mal, Anne-Marie wird es auf alle Fälle zumindest dann irgendwann uns mit aufs Auge drücken und wir werden dann mal reingucken. Insofern schauen wir mal. Hat es bei dir eigentlich jemand geguckt? The Good Wife, Alex?
Nee.
Ist nicht so dein Ding?
Überhaupt nicht mein Ding, nee. Also, hab's nicht geguckt. Vielleicht ist es mein Ding, aber...
Nee, ja, ich fand es eine Zeit lang gar nicht so schlecht, aber dann irgendwie bin ich abhandengekommen von der Serie und dann nicht weitergeguckt. Insofern muss das nicht sein. Na gut, dann soll es das erstmal gewesen sein.
Ich habe noch zwei Sachen.
Du hast zwei Sachen.
Noch ja, richtig. Und zwar eine Sache, da bin ich jetzt die Tage immer auf Facebook drauf hingewiesen worden. Amazon Prime hat jetzt eine neue Megaserie im Programm, die wird ab 30. Mai wird die jeden Montag laufen, und zwar Preacher. Das ist so ein bisschen auch Horror, ein bisschen The Walking Dead Verschnitt. Gibt es auch einen mega langen Trailer, ich glaube 4 Minuten lang oder sowas. Ist auch wieder sehr blutig. Ja, bin ich mal gespannt, was es gibt. Also Preacher werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Werden wir vielleicht auch mal hier dann mit Sicherheit besprechen mal.
Bin ich auch ganz kurz sehr gespannt drauf, weil es, wie es momentan halt wirklich so gang und gäbe ist, ist auch eine britische Comicserie von Garth Ennis kreiert. Also ist wieder eines dieser Dinger, gab es, oder weiß gar nicht, nee, lief glaube ich nicht mehr, läuft glaube ich nicht mehr, gab es als Comic und wird jetzt umgesetzt als, ja, als Serie. Ist halt im Stil so, ja, wie du schon sagtest, also Horror ist drin, Fantasy ist drin, ja, also alles mögliche, querbeet, also ist ja bestimmt eine sehr interessante Mischung.
Genau, und eine zweite Sache, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass jetzt auch MacGyver wieder neu aufgesetzt wird oder werden soll. Da gibt es ja auch schon einen Trailer für, da gibt es halt irgendwie seinen Sohn, ist dann halt da Mittelpunkt der Serie. Weiß gar nicht, wann es kommen soll. Gibt es schon einen Termin? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal recherchieren. Auf jeden Fall bin ich auch mal gespannt. Waren wir da ja auch große Fans. Damals waren vom Original MacGyver. Ja, sind wir mal gespannt, was das gibt. Also auch wieder so mit gewitzten Sachen und mit Geschick und Sachverstand löst er dann alle möglichen Rätsel und aus jeder kniffligen Situation raus. Mal gucken.
Was in gewisser Weise, wir haben auch, wie gesagt, den Trailer hatten wir beide uns schon mal angeschaut. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil MacGyver ist halt auch so ein Ding unserer Jugend. Der war halt einfach irgendwie cool. Ja. Der konnte aus allem möglichen Zeug irgendwas basteln. Und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist. Also ich glaube, das lief ja schon in den 90ern irgendwie dann aus. Also es ist mindestens, sagen wir mal, mindestens 10 Jahre her, wenn nicht so 10 Jahre plus. Und ich glaube, Sendetermin hatte ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Nur, dass es halt kommt, auf CBS wird das laufen, werden wir auf alle Fälle besprechen. Und war halt wirklich auch intelligent, also in cool gemacht eben, dass der Sohn logischerweise, also der von MacGyver muss halt auch irgendwie so ein Geschick haben und der wird mit reingebracht und ja, wird wahrscheinlich das ähnlich machen wie sein Vater damals. Und ich denke auch, sein Vater wird bestimmt auch den ein oder anderen Cameo-Auftritt haben und dann nochmal, ja, so das Herzstück bilden. Ich bin mal gespannt, wann so die ganzen anderen coolen Serien nochmal anlaufen werden. Das ja. A-Team vielleicht und was haben wir noch geguckt? So Hart, aber herzlich und keine Ahnung, was ist sonst noch so?
Cold für alle Fälle.
Den Cold für alle Fälle. Also ich, die ganzen guten alten Sachen werden nochmal ausgekramt.
Ja.
Bei MacGyver bin ich, wie gesagt, also den Piloten gucke ich
ja, mal. Ja, nee, ich denke, das macht ja auch Sinn, weil es gibt ja auch da immer eine Generation, die das nicht mehr kennt und für die ist es halt neu und die haben auch nicht diesen Vergleich und kann ja funktionieren. Ne? Warum soll es nicht zweimal funktionieren?
Ja, aber wäre spannend, also ob das dann auch, ich habe gerade geguckt, es gab immerhin von MacGyver 139 Folgen, ist ja auch eine ganze Latte.
Mhm.
Ob so solche Remakes dann nochmal das alte Fanpublikum eher bedienen oder ob die dann wirklich dann nochmal es schaffen, dem ganzen frischen Wind einzuhalten. Tauchen oder ob das dann mehr so ein so, oder müder Aufguss wird. Wir werden es sehen. Ja. Wir werden euch jedenfalls informieren und entsprechend darüber berichten. Dann eine Serie, die hatte, glaube ich, eigentlich im Vorfeld der liebe Erik rausgesucht. Der ist, sagen wir mal so, mit Hochzeitsvorbereitung ein wenig beschäftigt, deswegen diesmal nicht dabei. Und der hatte eine Serie, die heißt Dr. Ken, eine neue amerikanische Sitcom, die erste Staffel, wenn ich mich nicht ganz täusche, mittlerweile auch einmal komplett durch ist. 22 Episoden, also eine ganze Menge für eine Sitcom und läuft auf ABC und ist mittlerweile auch für eine zweite Staffel verlängert worden. Läuft also gut an. Dr. Ken heißt sie und in der Hauptperson spielt ein gewisser Ken Jeong mit. Wo ich sagen muss, den meisten wird der Name wahrscheinlich nichts sagen, aber wenn ich jetzt sage, dass das der jetzt, ja, sag mal so politisch korrekt, also der Asiate aus Community ist oder aus Hangover, dann wird man wahrscheinlich eher schon ein Bild haben. Und ich hatte Alex im Vorfeld schon gefragt, ob der Hangover, habe ich zwar geguckt, aber hatte es auch nicht so präsent. Und bei Community spielt er einen sehr, sagen wir mal, hektischen, hyperagilen, leicht skurrilen Charakter. Und das ist ja auch 1:1 in dieser Serie nach in Dr. Ken. Und Alex hat gesagt, in Hangover ist er auch so oder was? Also ist anzunehmen?
Ja, ja. Also da ist er dann noch aufgedreht und noch verrückter, noch exzentrischer. Aber die Grundzüge sind auf jeden Fall gleich. Und ich glaube, die Rolle hat er einfach weg. Der kann jetzt, glaube ich, nicht mehr seriös irgendwo den Ermittler spielen oder sowas. Das geht, glaube ich, nicht mehr.
Ja, ich vermute mal, dass der auch, das ist wahrscheinlich auch viel von seiner Person. Der geht wahrscheinlich so in diese Richtung. Und deswegen wird das wahrscheinlich so sein. Jedenfalls. Und jetzt hat er eine eigene Serie, spielt dort auch die Hauptrolle. Interessanterweise, ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt ist. Also ich glaube, kein richtiger, in Anführungszeichen, Weiser spielt da eigentlich mit. Das sind alles entweder die Familie im Umfeld, logischerweise, ist asiatisch angehaucht oder halt irgendwie so lateinamerikanisch oder dunkelhäutig. Also ist schon eher so eine, weiß ich nicht, eine besondere Form, eben wie dieses Fresh off the Boat, also eine ganz eigene Genre von Sitcom, die da wahrscheinlich bedient wird. Ansonsten ist es natürlich auch wieder dieses ganz klassische, ja, Sitcom-Genre. Also er ist Arzt, aber hat nicht eine eigene Praxis, sondern ist irgendwie angestellt, ist aber auch auf der anderen Seite sehr, ja, egoistisch, narzisstisch veranlagt. Also er ist so, um ihn muss sich alles drehen, und gleich so in der Öffnungsszene macht er oder liest er einem Patienten die Leviten, sagt, du musst das und das machen, ansonsten geht's mächtig in die Hose, und daraufhin kommt dann derjenige, der quasi diesem Krankenhaus oder dieser Ambulanz vorsteht und sagt, ja, du musst dich bei ihm jetzt entschuldigen, er will uns verklagen, weil du da halt so ein bisschen zu sehr auf die, ja, Dominanzdrüse gedrückt hast, so könnte man es fast sagen. Und ja, und dann geht's los. Und das ist aber nicht alles, sondern das ist die eine Seite. Also man sieht halt, wie er ist, und dann ist er, glaube ich, in der nächsten Szene, liegt er auf der Couch und hört bei einem Psychiater oder ist einer Psychiaterin, und da merkt man aber schnell, dass die Frau auch die Psychiaterin ist und dass da halt auch so ein bisschen was mitschwingt. Und dann merkt man aber auch, dass die Tochter gerade ihren Führerschein macht und er dann aber so ein kleiner Control-Freak ist und weder möchte das, also dann traurig ist, dass sie den Führerschein quasi bestanden hat, also die Fahrprüfung bestanden hat, möchte ihr das Auto nicht geben, weil er da irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, beschützerisch veranlagt ist. Und dann fängt er an, sie in irgendeiner Form mit so einer App, so einer GPS-Sache da zu verfolgen und zu kontrollieren. Also sehr kontrolllastig veranlagt. Am Ende geht natürlich irgendwie dann das in die Hose, weil ja, sie ihr offiziell vertraut haben, aber dann doch was passiert ist. Und aber ganz, ganz skurrile Geschichte eigentlich. Aber das ist dann auch alles. Also da kommt für mich, was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen eine persönliche Note. Die ganze Serie lebt stark natürlich von diesem Hauptcharakter. Also eben gesagt, diesen gerade angesprochenen Ken Jeong, Dr. Kendrick, Ken Park. Und dann war es das schon. Das Ganze drumherum, es gibt noch eine Nurse, also so eine Krankenschwester, die damit arbeitet, die mir von irgendwoher bekannt vorkam, die ich schon mal gesehen hatte. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, woher genau. Aber das ganze Team wird durch ihn eher so ein bisschen an die Wand gespielt. Also es sind ein paar Sachen, die dann vielleicht noch hervorzuheben sind, aber es ist nicht wirklich viel. Und trotzdem, dass es eine zweite Staffel gegangen ist, ich habe bis jetzt nur eine Folge gesehen, vielleicht gucke ich mal noch eine zweite rein, so richtig abgeholt hat es mich noch nicht, weil es eben ganz stark eben von dieser einen Person lebt, oder Alex?
Ja, also bei mir war es auch ähnlich. Also der Typ ist schon ein guter Schauspieler, der verkörpert seine Rolle perfekt, sag ich mal. Also das muss man ihm wirklich lassen. Der war ja auch bei Hangover immer der heimliche Held, und das macht er schon gut, kann er auch gut. Aber so eine ganze Serie jetzt mit dem, das ist schwierig, finde ich. Also ich habe auch durchaus, muss ich zugeben, hier und da mal wirklich gelacht. Also das ist schon Situationskomik, wo der dann da im Gefängnis war und einen anderen Typen im Gefängnis, der dann halt gesagt hat, dass seine Tochter irgendwie Kokain heißt. Und also da gibt es ein bisschen Situationskomik, ist jetzt schwer zu erklären, aber da muss man schon mal hier und da lachen, durchaus, aber es ist nichts, wo man sich wegschmeißt und dann unbedingt ja die Mega-Comedy-Serie ist, wo man dann weiter gucken will. Von daher hat es mich jetzt auch nicht komplett abgeholt, aber es ist jetzt auch nicht schlecht. Also das kann man jetzt auch nicht sagen. Also das kann man auf jeden Fall gut gucken für die, die das so ein bisschen mögen, so seichte Comedy mit so ein bisschen Family-Themen drin. Mag das was sein, aber es ist auch kein Juwel in der Serienlandschaft, muss man einfach so sagen.
Also das ist vielleicht noch die marginale Besonderheit. Also es spielt halt nicht nur so dieses klassische, wie King of Queens war ja im Prinzip zentriert zu Hause, sondern hier ist es halt so ein, im Prinzip zwei Sets. Einmal dieses Set zu Hause, also in seiner Wohnung und einmal dann das Set, also quasi an der Arbeit, also beziehungsweise also in der Praxis, also da dieses Umfeld. Natürlich wird er nicht gefeuert, sonst wäre es nicht Dr. Ken und würde nicht weitergehen. Interessanterweise spielt, ich glaube, den Chef des Krankenhauses spielt ein gewisser Jonathan Slavin. Vom Namen her hätte ich ihn jetzt auch nicht zuordnen können. Ich habe auch eine Weile geguckt, bis mir einfiel, woher ich den kenne. Der hatte nämlich, wer die Serie noch kennt, Better of Ted, hatte nämlich dort mitgespielt und war da auch schon so ein bisschen dieser leicht nerdig veranlagt. Deswegen also der Cast drumherum durchaus nicht so verkehrt, aber sind halt alles Charaktere, die durch dieses Hyperagile, dieses ja, Springen ins Feld, dieses Dr. Ken halt wirklich so eher so zweitrangig ist, eher so an die Wand gespielt wird, was ich ein bisschen schade finde, weil es durchaus ein Team ist oder eine, ja, so eine Kombination aus verschiedenen Leuten, wo man hätte sehen könnte, dass es doch irgendwie klappen könnte. Aber wie gesagt, 22 Folgen, erste Staffel ist ja auch nicht so schlecht und es ging in eine zweite Staffel. Insofern vielleicht doch nochmal vielleicht die ein oder andere Folge sich anschauen und gucken, in welche Richtung das sich entwickelt und ob es da vielleicht ja dann langsam so ein Team gibt, also wo die beiden dann so ineinander übergehen. Es ist ja von ihm auch mit kreiert worden, die Serie, also ist sie wahrscheinlich schon sehr auf ihn zugeschnitten. Aber du hast schon recht, hier und da gibt es wirklich ein paar kleinere Highlights. Also es ist nicht so, dass man da, du bist ja sonst eigentlich kein Sitcom-Typ,
nee, so
gänzlich nicht lacht. Also, aber das passt schon, aber es hat halt irgendwo ja, dieses gewisse ja. Etwas, was einem dann leider ja. Noch so ein bisschen fehlt.
Ist richtig.
Gut, also Dr. Ken, schaut mal rein, wenn er wieder mal etwas sucht, was Sitcom-mäßig angehaucht sein soll, ist das zumindest keine so schlechte Idee. Aber ja, müsst ihr mal gucken, ob es dann auch was für euch ist. Dann haben wir als nächstes eine Serie, die bei Sci-Fi angelaufen ist. Ich glaube auch Anfang des Jahres erst. Ich glaube, es gibt noch nicht alle, ich bin mir gar nicht sicher. Jedenfalls gibt es schon ein paar Folgen. Und Sci-Fi ist ja mittlerweile so ein Sender, der relativ viele so Science-Fiction-Serien, also man könnte es am besten beschreiben, was früher vielleicht so in Teilen so Akte X war, hat jetzt Sci-Fi in ganz vielen Spin-Off-Varianten eben nochmal rausgebracht. Und unter anderem eine Serie, die sich da nennt Hunters, die, wie gesagt, Anfang des Jahres angelaufen ist. Und Alex wird uns vielleicht mal kurz berichten, worum es da nun eigentlich geht.
Ja, Hunters. Also hatte ich ja auch den Trailer vorab gesehen und war eigentlich recht überzeugt. Schöne Science-Fiction-Serie, da habe ich gedacht. Schauen, ob das hält. Auf jeden Fall hast du schon gesagt, ja, ich warte immer noch auf so den Nachfolger, sag ich mal, von Akte X. Und Fringe war ja immer ein schöner Nachfolger von Akte X. Habe ich das sehr gerne geguckt, auch alles weggeguckt. Du hast ja bis heute noch nicht das Ende geguckt.
Natürlich habe ich das Ende geguckt.
Natürlich hast du geguckt, ja, richtig. Da suche ich eigentlich so ein bisschen noch das neue Fringe oder das neue Akte X, habe ich noch nicht so wirklich gefunden. Ja, schauen wir mal. Also das Hunters Science Fiction geht direkt mit einer sehr eindringlichen Szene los, so ein bisschen Psycho-Thriller-Szene, da sitzt so ein Typ in so einem verlassenen Haus an einem PC oder an so einem Mischpult und hört so eine ganz klassische Musik. Wir müssen jetzt lügen, welche das war.
Die sagen das, glaube ich, auch irgendwann. Aber also, wenn ihr das hört, man kennt es, aber ich habe es auch wieder vergessen.
Ein klassisches Lied, sage ich mal, was man auch im Radio hört. Und er ist so ein bisschen ein Freak, der da halt da sitzt mit Kopfhörern und dann sieht man halt so irgendwie Hasen eingesperrt in einem Käfig und dann schwenkt die Kamera so rum und dann sieht man halt so eine blonde Frau auch in einem Käfig eingesperrt, die Ohren bluten und hat total verstörte Szene und er guckt sie halt so ganz ganz verstört an, also ein bisschen psychisch halt und das ist halt so die Eröffnungsszene, die halt schon nach meiner Meinung nach richtig reinhaut, also das ist schon eine der besseren Eröffnungsszenen für eine Serie, also da haben sie sich schon gut aus dem Fenster rausgehangen, das war schon sehr, sehr eindringlich und dann gibt es halt so die Einblendung, ja, irgendwie 72 Stunden vorher, klassisches Stilinstrument, sag ich mal, und dann wird man halt eingeführt in die Serie und ja, am Anfang fand ich ein bisschen verwirrend. Also da gibt es mehrere, sag ich mal, Personenkreise, wo man erstmal drauf klarkommen muss, wer das alles ist. Also gibt es zum einen so eine Familie, das ist eine Familie, keine Ahnung, ein Paar, sag ich mal, eine Frau, eine Piano-Klavierlehrerin. zusammen mit einem ehemaligen Soldaten oder FBI, ja, erst Soldat, glaube ich, und dann FBI-Agent, der aber freigestellt wurde von seinem Job, weil er irgendwie was ganz Schlimmes erlebt hat.
Der hat so ein Kriegstrauma, also der kommt da nicht zurecht, Trauma, was er damals erlebt hatte.
Und er ist halt irgendwie, wie gesagt, freigestellt, aber hat immer noch so ein bisschen Wahnvorstellungen, aber halt so panische Vorstellungen oder Panikattacken. Und seine Freundin, Frau, ich müsste jetzt lügen, ob was es ist, aber ich sage jetzt mal Freundin, die sind beide so ein bisschen, man sieht sie halt, also um das zu erklären, man sieht sie halt zum Beispiel abends im Bett liegen und dann hören sie halt irgendwas und dann erschrecken sie beide sofort hoch und haben so ein bisschen Angst oder nicht Angst, aber halt direkt so ein bisschen, vorsichtig, was da ist und bildern durchs Haus und also sehr, 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 sehr eng, nicht ängstlich, aber vorsichtig. Das ist also die eine Gruppe und dann gibt es halt so eine Gruppe Special Agents, sag ich mal, so eine Organisation, so eine geheime Spezialeinheit, die man irgendwie kennenlernt, wo man nicht genau weiß, was die eigentlich machen.
Obwohl ich am Anfang dachte, die sind einfach nur das FBI oder die Polizei.
Ja.
Du musst gleich, da ist noch, irgendwann wird seine Frau entführt und er meldet das so. Und dann steigt da Polizei ein, also von unserem Hauptdarsteller, diesen Flynn. Und er meldet dann, dass die abhanden kommen. Und du denkst die ganze Zeit, die Polizei, die da ankommt, oder das FBI oder wer da immer auftaucht, die sind diejenigen, die da ermitteln. Und dann stellt sich so nach und nach raus, dass das eigentlich, die machen das zwar auch das, aber eben nicht nur das.
Ja, genau. Also das Frau wird dann entführt, genau von dem Typen, den man am Anfang gesehen hat. Und man weiß gar nicht, warum die eigentlich entführt, warum gerade sie entführt wird. Und er ist dann halt ganz Feuer und Flamme, er will sie halt wiederfinden. Klar, das ist halt irgendwie seine Partnerin ist weg. Da sitzt man natürlich alles dran, sie wiederzufinden. Und er hat ja diese Ausbildung auch, er ist halt da so ein Spezialist, der dann halt auch auf eigene Faust losläuft. Und dann kriegt er halt schnell mit, zusammen mit dieser, oder diese Spezialeinheit im Hintergrund, die steht am Anfang halt noch ein bisschen im Hintergrund und beobachtet halt erstmal ihn, wie er so da versucht, was zu ermitteln. Und dann kriegt man relativ schnell mit als Zuschauer, dass halt der Typ, der seine Freundin und Frau halt entführt hat, übermenschliche Fähigkeiten hat. Also er springt dann ganz hoch in Bäume rein, wo er dann flieht, und hat halt einfach Eigenschaften, die halt nicht von dieser Welt sind, dann wird einem schon klar, ja, da ist irgendwas mit Aliens oder mit Außerirdischen oder mit Wesen, die halt keine Menschen sind, hat da was mit zu tun. Genau, und diese Spezialeinheit sieht dann halt, dass der Flynn halt doch ein guter Typ ist, ne, und auch was drauf hat, und dann schließt er sich halt dieser Truppe an, zur Spezialeinheit, und man versucht dann halt zusammen, seine Frau zu finden und halt gegen diese, ich sag jetzt mal, Alien zu ermitteln und rauszufinden, was da ist und was da, ja, woher die kommen und so weiter und so fort. Sie dann halt auch in den ersten oder in dem Anfangsdrittel, sag ich mal, der Serie, dass diese Spezialeinheit auch schon andere Wesen gestellt hat, ne, und die halt zur Strecke gebracht hat und dass die halt auch nicht von dieser Welt sind, das erfährt man relativ schnell und ich sag mal, das ist so das Grobe dieser Serie, dass dann halt der Flynn, unser Hauptdarsteller, sich mit dieser Spezialeinheit zusammenschließt und dann halt, ich denke mal, im Laufe der nächsten Folgen dann einfach versucht, seine Frau zu finden. Vielleicht ist das eine Frau, der rote Faden in der ganzen Serie, die zu suchen. Und halt das große Ganze ist dann halt ja einfach diese Alien-Bedrohung oder dieses, das herausfinden, was diese Alien überhaupt sind. Und ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich noch eine zweite Folge gucke. Also so richtig abgeholt hat es mich nicht. Es ist wirklich gut gemacht. Also nette Charaktere, nette Effekte und so weiter. Aber es hat so ein bisschen der letzte oder der finale Kick irgendwie gefehlt, da jetzt wirklich weiter zu gucken. So richtig mitgerissen hat mich die Story irgendwie nicht. Also die ist so ein bisschen ausgelutscht, finde ich, so, dass irgendwie eine Frau entführt wurde und jetzt jemand, der Liebste hat, versucht sie zu spinnen und sie sucht. Ist jetzt nicht so das mega Beste, was es gibt auf dem Serienmarkt. Von daher finde ich es jetzt nicht so, für mich persönlich nicht so gut, dass ich jetzt auf jeden Fall weiter gucken will.
Also wo ich dir recht geben muss, der Anfang wirklich ganz gut gemacht. Also diese Stimmung, dieser Typ, wo man nicht genau weiß, ob es jetzt einfach nur ein Irrer ist, der da diese Frau gefangen hält. Wobei relativ schnell klar wird, dass mit dem irgendwas mehr als nicht stimmt. Denn der macht ja auch so ganz seltsame Klickergeräusche oder ganz seltsame Geräusche, die er so von sich gibt und scheint scheint, weiß ich nicht, mit diesen Hasen oder den Karnickeln da irgendwie zu kommunizieren. Das ist schon ganz cool gemacht, aber mich hat dann die Serie so ein wenig verlassen, als die dann wirklich so ja, durch die Bäume gesprungen sind, wie man sich so diese klassischen Ninjas vorstellt, weißt du, so aus dem Stand oben in die Baumkrone rein und dann springen die ab und dann fangen die auch an mit irgendwelchen, was waren das, so Nahpistolen, also irgendwie so Schallwellenpistolen zu schießen. Das ist dann schon etwas seltsam. Und dann stellt sich halt heraus, ich musste dann, wie gesagt, so die ganze Zeit auch so an, so und teilweise so an Akte X denken, so Case der Woche, dass dann, ja, dann die Alien-Jäger da losziehen und diese Sondereinheit, das ist dann nachher auch so eine Exoterrorism-Einheit, also ETU, die eben Außerirdische jagt und ja, und dann geht's da irgendwie los und der ist da mittendrin und hat aber selber, wie gesagt, dieses Problem mit seiner Vergangenheit, also dieser Ex-Soldat, der dann also entweder drogenabhängig ist oder zumindest diese Pillen braucht, was ganz kurz thematisiert wird. Die eine Tochter ist auch nicht so ganz auf dem Laufenden, die hat auch so ein leichtes Borderline-Syndrom, verletzt sich immer. Also so ganz leicht hat das nicht. Und wie gesagt, was man dem Piloten definitiv am Ende, glaube ich, nicht weiß, also wir beide haben es dann irgendwie nicht so richtig mitgekriegt, ist die Frage, warum wurde die Frau letztlich entführt? Ist sie nun auch ein Alien? Es wird zwar irgendwann mal thematisiert, dass es so eine Art Schläferzellen gibt, die dann durch eben diese Musikstücke, ich habe mal dann nachher gelesen, also es wird dann jede Folge, es wird insgesamt 13 Episoden geben und in jeder Folge wird quasi ein anderes Stück quasi thematisiert oder ist dann so dieser Auslöser und ich weiß es nicht. Also es ist halt irgendwie nicht neu. Das ist das Problem, was ich glaube ich mit dieser Serie habe. Das war alles irgendwie so in dieser Art schon mal da. Die Schauspieler sind ganz nett. Trivia am Rande, was man dann stellenweise, ich dachte es wären Engländer, immer mitbekommt, aber die Serie also wurde dann in Melbourne, also in Australien gedreht, muss wohl dann zumindest weiß ich nicht, also teilweise halt auch mit australischen Schauspielern besetzt werden und das merkt man dann so, wenn die in der Stimme halt so umschlagen. Wie gesagt, das für mich klang eher so ein bisschen britisch, aber die Briten, die waren ja da ganz dominant da unten in Australien, insofern wäre das nicht so.
Lass mich mal einen kleinen Klugscheißer sein, die klingen ja britisch, weil sie die ganzen Gefangenen
gebracht
haben damals. Ja,
also, das war schon also jedenfalls, und das merkt man und das hört man halt auch raus, aber wie gesagt, dieses Ganze insgesamt ist für mich irgendwie nicht so gewesen und auch so dieser Cliffhanger am Ende, wenn man so sagt, okay, pass auf, jetzt ist der da in dieser Alien-Jäger-Einheit mit verwurstelt irgendwie und das Interessante, das hat mich dann wieder so an Fringe erinnert, denn gleich die finden ja bei der ersten Razzia, als sie dann diesen Typen da verfolgen, auch so ein, wie sag ich mal, so eine Art Bernsteinhaufen, der da rumliegt, also ein großer, den sie aufmachen und dann kommen da so, ich sag jetzt mal, Alien-Organe raus irgendwie. Aber das wirkte auch so wie bei Fringe, wo die da alle in diesem Bernstein versiegelt waren irgendwie. Also es sind alles so kleinere Elemente, die schon mal da waren, wobei man auch berücksichtigen muss, und ich werde es verlinken, ich habe es nicht gelesen, auch wenn ich lesen kann, diese ganze Serie basiert auf einer relativ erfolgreichen, Roman, der auch, glaube ich, mehrere Teile hat und irgendwie, der dann Alien Hunter heißt von Whiteley Strybers. Vielleicht hat der ein oder andere auch davon schon mal was gelesen. Insofern wäre es vielleicht ratsamer, wenn man mit der Serie nichts anfangen kann oder dass das Genre generell mag, vielleicht da in diese Romane mal reinzugucken oder in die Bücher mal reinzugucken. Vielleicht geben die etwas mehr her und sind dann einfach nur schlecht umgesetzt. Ich weiß es nicht. Schlecht umgesetzt sind sie ja eigentlich auch nicht so hundertprozentig, also prozentig, weil das ist schon ganz nett gemacht, aber es fehlte irgendwie im Verhältnis, weiß nicht, wie es dir ging, aber so zum normalen Drive, sage ich jetzt mal, ein bisschen so die Beschleunigung. Also es war manchmal auch ein bisschen zäh oder träge erzählt, oder?
Ja, es hat so ein bisschen der Kick gefehlt. Also man, das stimmt schon. Es ist, wie gesagt, es hat mich jetzt auch nicht so mega mitgerissen. Also das ist jetzt, wie gesagt, kein neues Fringe oder Akte X, das auf keinen Fall. Es ist auch wahrscheinlich schwer, da das nochmal zu erstellen, sowas, ne? Oder sowas nochmal rauszulassen. Und daher, es wird seine Anhänger finden. Es ist auch hier nicht schlecht gemacht. Man kann es bestimmt gut gucken und mich würde interessieren, ob das dann wirklich so eine fortlaufende Story ist oder ob das so jede Woche dann ein neuer Alien, dann wäre es wieder ein bisschen langweiliger, wenn es wieder mal eine schöne fortlaufende Science-Fiction-Serie wäre, vielleicht hat es Potenzial, aber so richtig nicht. Also müssen sie wirklich mal wieder was Schönes nachschieben, was halt wieder mal eine schöne Science-Fiction fortlaufende Serie. So wie Wayward Pines, das ist ja auch was gewesen, was man gut gucken konnte, was wir gerne geguckt haben oder wieder gucken. Jetzt kommt die zweite Staffel.
Ist gerade angelaufen, genau. Wir haben es nicht gesehen, es läuft gerade an.
Nee. Aber das ist es auf jeden Fall nicht. Also da muss man mal sagen, das ist ja so Mittelmaß.
Mhm, genau. Also dem kann ich mich nur anschließen. Das ist eher so ein bisschen seichte Kost. Nicht schlecht, aber halt auch fehlt so ein bisschen die Originalität. Und ich habe auch nichts gefunden, dass das danach verlängert worden ist. Wie gesagt, es gibt mehrere Bände dieser Reihe, aber so per se ja, fehlt dem Ganzen noch so ein bisschen die Finesse, die andere Serien vielleicht haben. Bringt ja. uns eigentlich zum zweiten Teil, den etwas anderen Teil, der sonst jetzt eine dritte Serie oder noch diverse andere News enthalten würde, die wir jetzt nicht haben. Wir wollten eigentlich, vielleicht machen wir das auch nochmal mit dem ganzen Team, nochmal drüber nachdenken oder drüber reden, was uns momentan so an Serien oder an ja, visueller Entertainung, also visuellem Entertainment hat irgendwie noch reizt, nachdem Lost quasi so jetzt, wie viele Jahre ist das her jetzt, Alex? Du hast das letztens geschrieben.
Ja, ich habe das geschrieben.
Also Jahre her und ich glaube, Vergleichbares haben wir nicht gefunden. Also wo so eine große Schnittmenge zwischen uns Vieren besteht und was uns auch über die ganzen Staffeln so fasziniert hat bis jetzt, oder?
Sechster Jahrestag der letzten Lost-Folge am 23.05. Das war jetzt vor kurzem erst. Und da kam ich nämlich drauf, weil ich dann schön auf meinem Balkon saß, mir ein Getränk in den Kopf gegossen habe und durchaus auf Spotify, was man ja auch mal sagen kann, kann man auch mal loben, Spotify, eine gute Sache, den Soundtrack von Lost mir angehört habe, was jetzt nicht der mega Soundtrack ist, weil es da ziemlich viele ruhige Lieder gibt, aber gibt ja dieses eine wunderschöne Schlusslied, wo wir uns alle dran erinnern, wo dann der Jack da wieder im Gras liegt und dann halt Eröffnungsszene auch die Schlussszene ist und ja, hatte ich so gehört, dann hatte ich dem Team ja geschrieben, hier, heute ist ja Jahrestag und pipapo und ja genau und das hat man dann mal als Anlass genommen, mal zu überlegen, was uns da fehlt und ich sag mal, wenn ich von mir ausgehe, war das ja so ein bisschen, eigentlich mein Einstieg in die Serienwelt, das kann man so nicht sagen. Man hat ja als Jugendlicher gefühlt 80% der Freizeit vor dem Röhrenfernseher verbracht. Man hat schon alle geguckt, was es eigentlich gab. Aber Lost war so das erste, sag ich mal, Seriengebilde, was so fortlaufend eine Story behandelt. Das war dann schon so das erste bei mir, wo es halt eine Story über wie viele Folgen, wie viele Staffeln? Sechs Staffeln? Ja, ne? Sechs Staffeln waren das, ne?
Ja, sechs Staffeln.
Eine Story über sechs Staffeln hinweg bearbeitet wurde und das war schon damals ein großes Highlight. Und das, ich sag mal, was jetzt momentan vergleichbar ist, so als Thema ist, was ich jetzt von mir ausgehe, ist jetzt Game of Thrones und The Walking Dead ist ja auch so eine fortlaufende Geschichte, was aber eigentlich nicht vergleichbar ist mit Lost, was aber, sag ich mal, auch so dieses fortlaufende Genre ist. Aber wenn ich jetzt das vergleiche, finde ich dann immer Lost eigentlich immer noch viel besser, weil es einfach diese Mischung aus Mysterium, mystische Elemente hatte und einfach das so verstanden haben, die Macher das verstanden haben.
Einem bei der Stange zu halten und auch immer wieder neu zu überraschen. Genau. Das fand ich halt so interessant. Und das haben für mich halt viele Serien nicht. Ich gucke momentan eher wenig, also kaum noch was wirklich so, was jetzt über, keine Ahnung, wo du nachgucken kannst, wie bei dir vielleicht, The Walking Dead oder Game of Thrones. Das reizt mich gar nicht so. Eher so, um vielleicht mal den Sprung zu machen dann, was wir so jetzt, vielleicht wo das nicht Teamkonsens ist, was da deswegen schwer ist auch zu besprechen, was ich ganz gerne gucke. Ich habe zum einen so dieses französische, die französischen Serien für mich entdeckt. Ich hatte ja vor einiger Zeit mal dieses Candice Renoir besprochen und da ist jetzt das ist mittlerweile auch schon über einen Monat wieder her oder noch ein bisschen länger, auch die zweite Staffel rausgekommen und gibt, glaube ich, in Frankreich noch eine dritte und ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Und ich muss sagen, das ist ein komplett anderes Genre, gefällt mir unheimlich gut, ist anders erzählt, ist nicht vielleicht so wie diese nordischen Serien oder vielleicht wie so Tatort-Krimi, sondern hat halt so, mich erinnert so ein bisschen an Louis de Funès, also so dieser leichte Witz, es ist nicht so also komödienhaft ausgebaut, es ist schon eher so eine Polizeiserie, wo aber eine Frau die Hauptrolle spielt, die wiederum die Mutter von, was war es, drei Kindern ist, geschieden eigentlich lebt in der ersten Staffel und jetzt in der zweiten Staffel ist ihr Liebhaber, der Nachbar, quasi ausgezogen und der Ex-Ehemann zieht in das Nachbarhaus wieder ein, weil er die Familie ein bisschen zusammenbringen will. Sie hängt immer noch so ein bisschen dem eigentlichen Liebhaber hinterher und wundert sich, was der Mann nur eigentlich macht oder fühlt sich so ein wenig gestört. Und das Team hat sie mittlerweile auch mehr oder weniger ja, sag mal, angenommen, am Anfang war das ja immer so Rivalitäten. Also da kommt halt, sag ich mal, so ein Landei, das 20 Jahre kein Polizeidienst mehr gemacht hat, ein bisschen übertrieben, kommt zurück und kriegt gleich den Chefposten innerhalb dieses Teams. Und eigentlich derjenige, der es bekommen sollte, ist natürlich nicht besonders erpicht darauf. Und das ganze Team ist eigentlich gefühlt mindestens zehn Jahre jünger. Und mittlerweile hat sich das Team halt zusammengefunden. Es gibt immer noch Reibereien und die Ermittlungsmethoden von Candice Renoir, die sind aber halt wirklich, ja, so ein bisschen Columbo-haft. Das beschreibt es vielleicht am besten. Also nicht so dieses, ach, eine Frage hätte ich noch, aber die sieht halt Dinge oder fragt Dinge, die vollkommen unorthodox sind, die normale Polizeiarbeit nicht so macht, und das macht so diesen Reiz aus. Und sie lebt in dieser Rolle, aber eben auch so dieses, ich bin Mutter und Ermittlerin, aber möchte meinen Job gut machen, möchte aber auch meine Kinder gut erziehen. Und diese Mischung, die stimmt einfach in dieser Serie. Und ich muss sagen, diese zweite Staffel hat mich genauso weggehauen wie die erste. Und ich hoffe, dass es da bald, also in der Synchronisation, weil, ich sag mal, Französisch ist da leider nicht so gut, dass ich das irgendwie gucken könnte. Also bin ich darauf angewiesen, auf die Übersetzung. Und da ist es halt rausgekommen. Und ich bin da auch erst am Anfang ein bisschen drüber gestolpert, hatte damals schon gesagt, das ist halt wirklich so eine Polizistin, die alles irgendwie rosa hat. Also was alles auch sehr weiblich ist. Sie ist zwar vielleicht so ein bisschen auch so ein Muttertyp, sieht gut aus, gar keine Frage, also für dieses Alter, aber ist halt auch nicht so dieses klassische schick-schön, also schick-schön im Sinne von ein Stumm-Schönchen, sondern halt irgendwie so eine gestandene Frau mit Ecken und Kanten und Charisma und Ausstrahlung. Und wenn man sich so dieses Cover damals angeguckt hatte, eben so sehr viel Pink, denkt man sich, ah, weißt du, muss ich nicht gucken. Aber wie gesagt, hat mich absolut überzeugt, kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Das ganze Team, die ganzen Schauspieler sind wirklich erstklassig, die sind fein aufeinander gespielt. Selbst die Kinder spielen das ganz gut. Die haben ja dann auch noch so ein Au-pair im ersten Teil gehabt, denn sie hat ja eigentlich so zwei Zwillinge, die dann irgendwie miteinander immer so, ja, diese typischen Fights ausführen. Also fand ich toll. Also das ist so meine Sache, wo ich wirklich so am Stück das gucken kann, weil es auch mal aus diesem, ja, weiß ich nicht, amerikanischen Serienalltag so ein bisschen heraussticht. Hast du eigentlich eine Präferenz, was du guckst? Also ich meine, landestypisch, du guckst ja auch zum Beispiel die Wallander-Sachen, oder, Alex?
Ja, nee, die Wallander gucke ich eigentlich selten, sag ich mal, aber halt, ja, diese nordischen Sachen gucke ich nie. Also, ich sag mal, Länder, da habe ich jetzt, also, nee, das kann man jetzt so nicht sagen. Ich gucke gerne mal nicht amerikanische Sachen, das ist richtig. Was man hier da mal aufzählen kann, was ich mit großem Interesse gucke oder was mir sehr gut gefällt, was aber auch keiner aus dem Team fertig geguckt hat oder weitergeguckt hat, ist dieses Gomorra, diese italienische Serie. Also Abstand die erste italienische Serie, die wir haben oder die ich gucke. Da ist ja jetzt vor kurzem die zweite Staffel angelaufen. Ich finde immer, dass so europäische Sachen im Vergleich zu amerikanischen Sachen so ein bisschen, ja, ruhiger sind, ne? Also ein bisschen realistischer auch. Also nicht dieses, ich vergleiche es mal jetzt mit CIA, Miami oder New York, wie die alle heißen, so überdreht und überkandiert. Ne? Das ist, da sind die Amis halt nicht mehr gut drin. Klar, die machen gute Serien, die Amis, aber machen auch viel Schrott und viel Überdrehtes. Und da haben die Europäer, sag ich mal,
die können Geschichten erzählen, glaube ich.
Können Geschichten erzählen, ja. Und die wollen halt die Zuschauer jetzt nicht mit harten Action und mit mega krassen Sachen halt flashen, sondern die erzählen aber eine Geschichte und werden da auch vielleicht ein bisschen realistischer bei der ganzen Geschichte. Und das ist halt auch das, was mich bei dem Gomorra so mitzieht, dass dass so einfach, wenn ich sagen realistisch war, ich weiß nicht, wie Mafia-Leben realistisch ist, aber es gibt einfach einem das Gefühl, dass es einfach so ist, ne? Und das, wenn das eine Serie hinkriegt, dann ist es immer wirklich gut, dass man wirklich denkt, ob, wenn es wirklich so ist, und dann Halleluja. Und wie gesagt, das kann diese Gomorra-Serie, die italienische Serie, sehr, sehr gut, und kann ich nur empfehlen, jeder, der so ein bisschen auf Mafia steht und was Europäisches sehen will, der sollte da mal reingucken. Zweite Staffel ist jetzt die dritte, vierte Folge gelaufen. Läuft auf Sky Atlantic, leider nur da, also ich habe es noch nirgendwo anders gefunden und gesehen. Da muss man wohl oder übel ein Abo abschließen, um das zu gucken zu können. Oder halt auf die DVD warten oder Blu-ray. Aber die lohnt sich auf jeden Fall. Also das ist wirklich gut. Ich will nicht sagen schön erzählt, sondern gut erzählt, weil ziemlich auch brutal ist und ziemlich viele Tote da zu beklagen sind. Aber das gefällt mir einfach an den europäischen Sachen, dass sie einfach gut erzählt sind, schöne, gute Storys sind, intelligente Storys sind. Aber man Abwechslung ist zu diesem amerikanischen Serien, was ja halt viel, viel kommt, ne?
Mm. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Punkt. Also erstens, die Art des Erzählens ist manchmal ist es negativ. Manchmal gucke ich mir so Sachen an, wo ich sage immer, das hätte man im Stile einer amerikanischen Serie gestraffter erzählen können. Aber es gibt halt auch Ausnahmen und dazu gehört wahrscheinlich Gomorra. Und bei mir ist es halt dieses Candice Renoir, die das beherrschen, auf der einen Seite diesen europäischen Erzählstil, sich also Zeit zu lassen für die Entwicklung der Charaktere oder auch so ein paar Facetten zu bringen oder auch so ein ganzes geerdetes Umfeld, wo du sagst, mit den Leuten kannst du dich irgendwie assoziieren. Also da kannst du sagen, pass auf, das kann ich nachvollziehen. Ich meine, jeder Ami-Cop oder jede anwaltsamerikanische Serie, da denkst du dir so, also wenn das Leben so wäre, die würden alle nicht mehr arbeiten da drüben, beziehungsweise würden das alles irgendwie ganz anders machen. Also da ist schon irgendwie so ein leichtes Abgehobenes und auch so dieser Art der Darstellung ist halt sehr für einen sehr kurzen, seine kurze Auffassungsgabe irgendwie hingeschnitten. Das merkt man schon ganz deutlich. Da habe ich letztens ein interessantes Interview mit, wie heißt er, der hier Forrest Gump gespielt hat, der Hauptrolle?
Tom Hanks.
Genau. Und der meinte, ja, er ist halt als Kind irgendwie so aufgewachsen vor dem Fernseher und alle Serien gingen so maximal 20 Minuten und dann kam so ein Werbebreak und ihm fällt es heute noch schwer, sich eben länger als diese 20 Minuten auf eine Sache zu konzentrieren. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass Leute, die eben mit diesen Unterbrechungen aufgewachsen sind, bei uns gab es damals, oder fing es in Werbung gerade so an, aber da war ein Film, ging los und dann war irgendwann zu Ende und zwischendurch wurde nicht unterbrochen. Und Serien war das ähnlich, da wurde das halt, bei Serien war es dann schon ein bisschen kritischer, aber in den Öffentlich-Rechtlichen, da lief halt keine Unterbrechung. Und das ist schon ein Punkt, da ist was Wahres dran, ich glaube, und dieses Denken dann in Amerika, deswegen haben es vielleicht Filme dann auch in Amerika in Anführungszeichen schwerer, deswegen sind Serien dort viel, viel populärer als bei uns so und dann auch die Länge der Serien, also es ist immer diese 20 oder 40 Minuten mit entsprechend auch wieder Unterbrechung, aber diese Schnitte, diese Akte sind halt sehr darauf hingetrimmt. Es gibt zwar jetzt demnächst, vielleicht besprechen wir es am nächsten Mal, ich weiß gar nicht, ob es schon draußen ist, kommt wieder eine französische Serie mit Gérard Depardieu, der dann wiederum einen Cop spielt. Ich meine, Gérard Depardieu ist in den letzten Jahren so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie du das siehst, aber so ein bisschen in Verruch geraten. Also so, er glänzt nicht mehr ganz, sondern eher so mit seinen Affären, nicht Affären, aber seinen Eskapaden. Aber ich mag ihn eigentlich grundsätzlich sehr gerne, noch von den ganz, ganz alten Tagen. Also mit, wie hieß der Typ da wieder, der große Blonde da an der Seite gespielt? Also es gibt da jedenfalls unheimlich Gérard viel. Aber so ähnlich. Richard, irgendwas, egal. Jedenfalls, und den kenne ich halt schon ewig und deswegen werde ich da mal reingucken, mal gucken, wie diese Cop-Serie, die französische, dann abschneidet, bin ich sehr gespannt. Aber, wie gesagt, wir machen ja so ein bisschen was anderes. Ich gucke auch mittlerweile wieder sehr, sehr gerne Dokus und hatte dann vor einiger Zeit mittlerweile auch bei Netflix, ist ja auch so ein Ding, unendlich viele Dokus und auch gute, ein paar geguckt und von denen will ich noch zwei, drei Mal erzählen. Zum einen, Alex, wie gesagt, wärmstens empfohlen, wenn du bist ja auch so, magst du Sushi? Ich glaube ja, ne? Oder?
War
ich
ja,
jetzt?
Ja.
Jiro Dreams of Sushi, eine wahnsinnig geniale Doku über den besten, wie nennt man das, Sushi-Koch? Heißt das Sushi-Koch? Jedenfalls so einen alten Herrn.
Sushi-Meister.
Sushi-Meister, ja, der da in der seit 50, 80 Jahren da nichts anderes macht als Sushi. Sehr, sehr zu empfehlen mit seinen Söhnen und wie er dann über seine Söhne redet. Die sind ja auch schon 20, 30 Jahre im Geschäft, da meinte er, ja, mit 80 so, er hat dann so Bedenken, wenn sein Sohn da mal das fortführt, der ist ja nicht so ganz bei der Sache und lässt sich leicht ablenken und so, das muss er halt noch lernen, weißt du, ist selber schon 60, der Sohn, ist irgendwie genial gemacht, ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das, doch, es war Deutsch, kannst im Original, muss man nicht verstehen, und auf Deutsch, dann eine Doku, die ich, glaube ich, im Anschluss geguckt hatte damals, The Birth of Sake, da geht es um Sake-Zubereitung, also wie Sake gemacht wird. Hochinteressant, habe ich auch nicht gewusst, dass die Produktionsfirmen da quasi, also die so eine kleine Manufaktur, ein halbes Jahr am Stück Sake produzieren, die Mitarbeiter leben dort, sehr emotional gemacht, da stirbt dann zwischendurch auch einer, also wer generell so ein Faible hat, wie Produkte mit Hand gemacht werden, der sollte die mal gucken. Die wiederum, die ist nur im Originalton mit deutschen oder englischen Untertiteln, aber man kommt trotzdem hin. Das ist so diese Stimmung, die transportiert wird. Grandios. Transpiriert. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Also wirklich, kann ich nur empfehlen. Lief, glaube ich, auch bei Netflix. Und was auch bei Netflix lief, war eine Doku, Ich wusste ja, dass es kann mittlerweile anders sein. In Deutschland eigentlich nur einen Master of Wine gab. Also einer, der sich wirklich den Mastertitel da verliehen wird. Der wird einmal im Jahr, gibt es eine große Zusammenkunft und man muss ein Wissen haben. Also erstens glaube ich, dass alle, die Master of Wine sind, mindestens auch, sagen wir, Jura und Medizinstudium parallel abschließen könnten, weil was die alles lernen müssen, da ging es dann zum Beispiel, ja, nennen die drei größten Weingüter aus Rumänien und für was ist das und das Land noch berühmt? Also ein unheimliches Fachwissen. Und in dieser Dokumentation, die hieß so, ja, Somme oder Sommelier, ich glaube Somme hieß die nur, werden drei oder vier Anwärter auf diesen Titel begleitet. Logischerweise bestehen es nicht alle, aber es ist wahnsinnig, also wenn man so ein bisschen eine Affinität zu Wein hat, wahnsinnig interessant, dem zu folgen, zu gucken, was die alles machen müssen. Das sind ja alles auch Leute, die parallel eigentlich noch gearbeitet haben, die alles ja ein normaler Sommelier sind in dem Fall und Weine empfohlen haben, alles auch so Persönlichkeiten an sich, die dann aber in so einem Team miteinander reden und Wein trinken, wo man immer sagt, also alles, was an so an Weinbewertung ist, ist immer sehr, sehr subjektiv und man hört ja ganz oft auch so, dass der gibt einem Wein fünf Kritikern und jeder hat eine andere Meinung so von kannst du nicht trinken bis beste Wein ever. Aber nach dieser Doku habe ich so den Eindruck, dass da zumindest vom Kern her schon sehr viel Fachwissen, Know-how dahinter steckt. Und einen Teil dieser Prüfung ist es nachher, glaube ich, auch, die kriegen fünf Weine vorgesetzt. Und die müssen jetzt nicht nur sagen, hey, ist ein Weißwein, ist ein Rotwein, sondern die müssen sagen, ist ein Weißwein, ja, kommt aus Europa, kommt aus Frankreich, kommt aus der Region, ist der Jahrgang, ist die Traube, Wahnsinn. Also ich meine, wenn die das alles so beherrschen, wirklich Wahnsinn. Ich glaube, irgendwie müssen die am Ende alle Alkoholiker sein, ich habe keine Ahnung, aber unheimlich interessant, das zum Thema Dokus und eine Sache, die ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es da gibt, The Mind of a Chef heißt die, gesprochen von Anthony Bourdain, kann ich auch empfehlen, die ist wieder kürzer, das sind so 20, das ist mehr so eine Serie, ich glaube 15, 20 Episodchen mit Alex, die hatte ich letztens auf Instagram so ein Bild geschickt und der so ja. mit diesem Fleisch da und der Typ, der ist quasi dieser Chef da und die reisen halt rum auch durch Japan und gucken sich so hiesige Spezialitäten an und der hat ein Restaurant in New York und macht das nochmal ganz anders. Ist immer auch sehr, wie gesagt, ist definitiv Special Interest, aber ich muss sagen, das sind so die Sachen, die mich noch am meisten irgendwie faszinieren und abholen und da geht es dann so bei ihm zum Beispiel, bei dieser hier die Mind of a Chef, um Frische, um Sojabohnen, um eine Episode dreht sich, glaube ich, nur um Ei und das ist bei diesem mit diesem Sushi auch so. Das Letzte, was glaubst du, was das Letzte ist, was diese Sushi-Meister, um sich Meister nennen zu können, lernen?
Reis kochen.
Nee, also nee. Wahrscheinlich ist das auch eines der wichtigsten oder mit am nennendsten. Es ist ein Ei kochen, also ein Omelette kochen. Das ist eine Kunst für sich und das muss irgendwie, und da gab es in dieser, wie gesagt, in diesem gerade angesprochenen Serie ist es, da gibt es welche, die sich mit nichts anderem befassen als mit Eien. Eine Episode ist halt so, da geht es darum, die Kochtemperatur oder wann dieses Ei quasi stockt, ist wohl von dem Eigelb und dem Eiweiß unterschiedlich und der hat eine Methode erfunden, quasi nur das Eiweiß fest werden zu lassen und das Eigelb ist immer noch flüssig. Also es ist Wahnsinn, also was man da machen kann, also was Chefs, Küchenchefs leisten können, wenn sie halt von einer Sache wirklich so begeistert sind. Ich finde es phänomenal, es ist wahnsinnig. Ja, oder auch so schon. Verrottete Sachen, also wo man sagt, die würde man als Normalsterblicher nicht enden. Das beste Beispiel ist, glaube ich, Fischsoße, was auch nur so fermentierte Anchovies und weiß der Teufel was ist. Also ich finde es erstaunlich. Also wie gesagt, das ist so eine Sache, die mich, das ist mal vielleicht phasenweise, also alles so Dokus, was mit so Essen und Trinken zu tun hat, unheimlich begeistert. Und das ist erstmal das, was bei Netflix neu ist. Jetzt lass dich mal wieder zu Wort kommen. Gibt es auch so was Ähnliches, ja. Was dich begeistert?
Ja, begeistert ist übertrieben. Also ich habe mich jetzt auch die letzten Wochen, Monate ein bisschen auf YouTube rumgetrieben, aber so zwischendurch gibt es ja sehr, sehr guten Content mittlerweile, also muss man wirklich sagen. Und ja, was ganz was anderes. Also ich bin da, gucke mir auch gerne so Sachen über Essen und über Wein an, aber jetzt nicht so viel. Was ich da jetzt gerade auf YouTube entdeckt habe, ist war das eigentlich Blog oder Serie oder
ein Vlog heißt
YouTube-Kanal? Vlog, ne? Ja, Vlog. Ein Vlog über einen deutschen Autoschrauber. Nö, der ist halt. Ja, das nennt sich das Ganze, heißt JP Performance. JP kommt von Jean-Pierre, der Typ heißt Jean-Pierre Krämer, war mal relativ jung, lass ihn mal so Ende 30 sein. Er hat auch Motorrennen gefahren, kennt sich sehr, sehr gut, ist ein Kfz-Meister, da gehe ich mal von aus. Und er hat auch mal auf RTL 2 oder auf Vox mal so eine Serie gehabt, irgendwie, keine Ahnung, so die Autoprofis, und da hat er irgendwie so, keine Ahnung, Autos gesucht, also ganz doofe Serie, Autos gesucht für irgendwelche privaten Leute, und hat dann halt gesagt, ja, das und das ist ein gutes Auto, und also so eine ganz normale Autoserie. Aber auf diesem YouTube-Kanal, also der Typ ist jetzt nicht mehr, also macht vielleicht noch Fernsehserien, weiß ich gar nicht, aber Wiederholungen kommen da im Fernsehen bei Vox. Aber der hat halt in Dortmund eine Autowerkstatt, also eine Tuner-Werkstatt, also ganz Auto-Tuning. Also das klingt doof, aber er hat dann eine Tuner-Werkstatt, die wahrscheinlich ganz gut läuft. Er macht aber einen YouTube-Vlog und erklärt da einfach, macht das auf eine sehr, sehr lustige Art und Weise, erklärt ein bisschen, wenn er sich irgendwie ein neues Auto kauft, was da die Eigenschaften sind von dem Auto, und hat einfach mega Spaß an der Sache, die er da macht, ne, und erklärt halt, was er an dem Auto jetzt dann irgendwas verändern wird. Also der macht jetzt, keine Ahnung, Leistungssteigerung oder Felgen drauf oder dies und das. Oder war es letztens, hat er irgendwie was gebracht, wo er in Miami war und hat so einen Felgenhersteller besucht und macht das aber auf eine sehr, sehr lustige Art und Weise. Das wird überhaupt nicht dein Ding sein wahrscheinlich, aber ich finde es eigentlich ganz unterhaltsam und den Typen an sich einfach mega lustig. Und ja, so das Thema Auto ist dann auch für mich ein bisschen interessant, und diese Kombination von dem Typen und das Thema, also ist wirklich sehr, sehr gut. Und das sieht man halt auch an den Zahlen. Der hat irgendwie eine 500.000 Abonnenten, was für einen Deutschen.
Macht er das auf Deutsch oder auf Englisch?
Nee, auf Deutsch. Was für einen deutschen Kanal relativ gut schon ist, ne? Also die 500.000 ist schon eine gute Ansage. Und ich glaube, das steigert sich immer mehr. Und ja, wie gesagt, das ist also eigentlich, das klingt so wahrscheinlich ziemlich einfach, ziemlich billig, aber ich finde die Kombination einfach wirklich unterhaltsam von dem Typen, der lustig ist und Autos und einfach nur, du merkst einfach dem Typen an, dass er Spaß hat an der Sache, die er macht. Und das ist, glaube ich, das Hauptding, warum der so erfolgreich ist auf YouTube.
Dass ich glaube, die Leute, das ist auch wirklich, merken, das sind ja so Spaß hat. Personalitäten, also Persönlichkeiten, ja, heißt das, glaube ich, in Deutsch. Ja. Wo man merkt, dass man einfach den Leuten gerne zuguckt oder zuhört, weil sie einfach von dem, was sie machen, das machen die nicht in erster Linie, vielleicht auch ein bisschen wegen des Geldes, aber ja, in der ersten Linie machen sie es, weil sie Spaß daran haben. Und ich gucke auch so seit ein paar Jahren, ich mache mir auch jetzt selten mal wirklich einen Cocktail ausgefallen, aber ich gucke zum Beispiel auch so Common Man Cocktail Show. Da sind zwei, drei Typen, die nichts anderes machen als Cocktails produzieren und sich dann so ein bisschen über die Alkoholiker halt unterhalten und wie was passt. Aber die Interaktion auf Englisch ist so toll, macht so viel Spaß, ist so lustig. Und ja, das genau. Man muss dabei wissen, die nehmen das, glaube ich, immer am Freitag für die ganze Woche auf. Das heißt, am Ende, naturgemäß, haben die natürlich auch ein klein wenig einen Tee. Nicht, dass die jetzt da Ausfallerscheinung haben, aber die werden dann irgendwie freier, ein bisschen locker. Und da guckt man sich das auch an. Und ich gucke das, ich bin jetzt, was YouTube angeht, ist meistens so, wenn ich koche, bei mir dauert das alles ein bisschen länger beim Kochen, dann gucke ich mir meistens oder mehr so gucken, sehen, also anhören so ein bisschen dabei an. Und ich finde das einfach unheimlich entspannend und ganz toll. Und da gibt es noch zwei Sachen, die ich auch empfehlen kann. Das eine ist so ein Kanal von Eric, ne? Der heißt Eric Surf 6, heißt der, und da geht's um Eric Mealtime, und der geht, glaube ich, einmal die Woche irgendwo essen, sonst Samstag oder Freitag bringt er das raus, aber lebt in Japan, also ist ein Ami, der in Japan unterrichtet, ein ziemlich sportlicher Typ, der macht noch mehr so Inlineskaten, Marathon, Surfen, also irgendwie Hans Dampf in allen Gassen. Und geht dann mit seinen Kindern, also die sind auch schon ein bisschen älter, also Jugendlicher, und der eine hat, glaube ich, Abi gerade gemacht, also was Vergleichbares da ist. Und geht dann in diese Restaurants und guckt sich einfach an, was die Leute essen, wie sie essen, und beschreibt das Essen sowas. Und das ist dann unmittelbar daraus. Denn der nächste Tipp, da, glaube ich, darüber bin ich auch dann rausgekommen, gibt es einen Typ, der heißt Mark Wiens, und der macht migration.com, und da geht es auch so, der macht nichts anderes, als durch die Welt zu tingeln, also meistens so in den asiatischen Räumen, und dann so kleinere Läden aufzusuchen und zu essen und zu gucken, welche Vielfalt es da gibt. Gerade im asiatischen Raum ist das wahnsinnig, was es da gibt. Wenn ich mir überlege, zumindest hier meine Region Thüringen, du gehst in irgendein Restaurant, in eine kleine Kaschemme, was kriegst du da? Kriegst du einen Döner, kriegst du Bratwurst, und das, also übertrieben, das war's. Aber dort ist halt diese Vielfalt an auch frischen Zutaten und dieser Umsatz, wenn du allein dann immer siehst, der macht doch ganz oft so Streetfood, ne? Wenn du bei uns siehst, wenn ein guter Bratwurststand, sag ich mal, gut läuft, der verkauft vielleicht, weiß ich nicht, hier auf dem Dorf 500 Bratwürste, und das ist wahrscheinlich viel. So. Und die machen da bottische Gefühle, so Badewannen voll mit irgendwelcher Grundsoße und kiloweise Nudeln und bereiten das vor. Da stehen da schon 50 so Fertiggerichte, also nicht Fertiggerichte, aber Schüsseln da und dann machen die das. Einfach wahnsinnig. Du warst ja auch schon in China.
Ja, ist das, das ist, also da ist schon viel dran, dass Deutschland nicht gerade bekannt ist für seinen kulinarischen Highlights. Ne? Das muss man einfach so hinnehmen und einfach so akzeptieren. Dafür sind wir aber in anderen Gebieten, Industrie und Technik und Ingenieurskunst, sag ich mal, die Nase vorn, aber Essen, ganz klar, da gibt er die goldene Medaille an Asien oder an Frankreich oder Italien. Die haben es da einfach besser oder mehr drauf, das muss man aber neidlos zugeben. Aber nochmal auf YouTube zurückzukommen, ich glaube auch, also mittlerweile bin ich auch der Meinung, dass YouTube so ungern man vielleicht YouTube unterstützt oder gut findet, weil es ja auch, glaube ich, von Facebook, Google, genau, auf den Kaffotte und die auch nur Geld machen wollen, da muss man nichts vormachen. Aber das ist wirklich die Zukunft, glaube ich. Also YouTube und Video on Demand und sowas, das ist einfach die Zukunft und die ganzen Leute, die guten Content da reinstellen und man auch einfach sich das gerne anguckt und einfach mehr lernt und auch mehr erfährt von der Welt, das finde ich einfach die Zukunft. Und ich bin es schade, dass es halt so YouTube so dieses Monopol drauf hat. Ne? Also ich habe jetzt gerade letztens, guck mir auch so ein Technik-Vlog an über Fotokameras und Techniken, Fotografieren und sowas. Da kam letztens auch, der Typ hat dann auch gesagt, dass jetzt auf Amazon Prime.
Die wollen das auch machen.
Die das auch machen, genau. Und die dort auch jetzt kostenlos, du kannst es hochladen ohne Werbung. Und du bist da nicht so eingeschränkt, was bei YouTube, muss ja anscheinend nicht ganz schlimm sein, aber man muss da schon relativ regelmäßig was hochladen, wenn du ein guter YouTuber bist und so weiter und so fort. Da gibt es schon Regeln, ne, die dann befolgt werden müssen, um da erfolgreich zu sein. Das kritisiert man anscheinend in der Szene so ein bisschen.
Obwohl es gibt auch Vimeo, Vimeo, die Plattform. Ja, Vimeo. Da gucke ich ab und zu mal, da gibt es auch relativ gute, kostenlose Dokus, auch so über Comic und Comic-Schaffende und Dokus allgemein. Also es gibt schon noch ein, zwei, aber ich glaube, der Platzhirsch ist momentan definitiv YouTube, weil einfach die Auswahl, also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare, weil das ist vielleicht eine Sache, da hat jeder irgendwie so zwei, drei Kanäle, die er verfolgt, die er mag. Was ich auch immer geil finde, sind diese ganzen TED-Veranstaltungen, also TED, diese, wo zu allen möglichen Themen Crossbeat da Sachen gemacht werden oder nur mal um die Namen zu nennen, so Every Frame a Picture ist ein großartiger YouTube-Channel, der ist einer, ich sag mal, ist ein Filmstudent oder einer, der da irgendwie aus der Branche kommt, der dann einen Film erklärt, warum jetzt der Kopf an der Stelle ist, warum das so gemacht wird und warum amerikanische Sitcoms eigentlich blöd sind und warum britische Sitcoms also auch über visuell funktionieren und Gags transportieren und sowas. Also sehr breit. Ich versuche alles, was wir irgendwie genannt haben, nachher natürlich auch nochmal aufzulisten und dann könnt ihr nochmal draufklicken und wie gesagt, ich bin gespannt. Und ich glaube halt einfach, so nervig wie das manchmal ist mit diesen, ich meine ganz ehrlich, du bist wahrscheinlich auch einer, der dann wie ich das die ganzen Sachen immer überspringt, dann Werbetreibenden noch 10 Sekunden warten, bis man es überspringen kann und klickt und man guckt da gar nicht hin, was da eigentlich für Werbung läuft. Mittlerweile ist es glaube ich so, also mir ist es aufgefallen jetzt im letzten Vierteljahr, dass es immer wieder mal auch ein paar Spots gibt, die du nicht überspringen kannst, was dann direkt nervig ist, aber ich glaube, das ist eher dann, wie gesagt, die wollen ja halt Geld verdienen damit, aber trotzdem die schiere Vielfalt und diese Breite an Themen, die da ist für jeden irgendwas dabei. Wie du sagst, vom Schrauber, es gibt das genauso auch so Buchvorstellungen, Buchblogs, also bessere und schlechtere natürlich, wie immer, muss ich einfach die guten raussuchen. Ich habe für meinen Sohn jetzt zum Geburtstag so ein Rainbow Cake gemacht, findest halt auch im Netz zig Anleitungen, gute und schlechte. Die guten, interessanterweise war dann wusste ich gar nicht, diese Cupcake Gemma, die das vielleicht gucken, die wiederum zum Food Network von Jamie Oliver gehört, also irgendwie guter Content setzt sich durch und wird entsprechend dann auch irgendwie in den entsprechenden Qualitätsmerkmalen da beliefert. Also ich finde es unheimlich spannend und wie gesagt, YouTube ist halt das, wo man es halt kostenlos kriegt und vor allen Dingen mittlerweile auch in einer wahnsinnig guten Qualität, Alexa. Also ja, früher war es halt, also kleiner Popelsache und jetzt hast du halt mit jeder Setup-Box oder kannst es auf einem großen Flatscreen mit 4K ja, mittlerweile sogar
absolut,
ja. In gestochen scharf streamen und frei, solange es die Leitung hergibt. Also bin ich wirklich echt begeistert. Und ich bin gerade am Gucken, so ein bisschen eine Insider-Sache, immer mal so eine Drohne mit einer richtig guten Kamera zu besorgen, weil ich finde immer die Aufnahmen so geil, wenn die manchmal so.
Phantom 4.
Ja, die 3 würde auch noch reichen, aber so ungefähr in diesem Bereich, die alle dann siehst dann, dass die auch GPS gesteuert sind und.
Ja, die kommen aber dann zurück. Also ich habe auch so einen YouTube-Kanal, gucke ich mir an, von mega erfolgreicher Typ. Casey, muss ich dir da mal den Link schicken oder euch mal den Link schicken. Casey, da spreche ich es falsch aus. Casey Neistat.
Ja, Casey Neistat. Ja. Dieser New Yorker oder Filmemacher.
Ja, keine Ahnung, von was der lebt, aber
da hat es drauf. Der produziert auch Werbefilme und der
ist. Ja, wahrscheinlich hat es. Und der hat auch mit der Drohne immer zu tun. Und wenn du da siehst, wie der da mit der Drohne rummacht, also unglaublich. Wirklich unglaubliche Dinge mit heutzutage. Die verfolgen dich ja auch. Du musst eigentlich, glaube ich, gar nichts mehr machen. Die kannst du im Verfolgungsmodus einstellen. Dann kannst du da mit dem Fahrrad fahren. Die verfolgen dich und Coming-Home-Modus und so ein Zeug. Also Dinge, klar, die kosten irgendwie 1.500 Euro. Ne? Die willst du nicht gegen die Wand semmeln. Aber die Aufnahmen, wenn du es drauf hast, wenn ich gerade überlege jetzt hier, ich wohne jetzt hier am Rhein mit der Schifffahrt, wenn du dann die Eier hast und das Ding mal wirklich rein lässt und so ein Schiff folgst, können coole Sachen bei rauskommen, ne? Aber
ja, aber da ist es, bei dem merkst du es halt auch, dass da viel, also erstens seine Schnitttechnik, du siehst immer mal, wenn du mal in andere Kanäle mit reinguckst, da merkst du, okay, da ist das der Take zu lang, da stimmt die Musik nicht, dann fangen sie an zu labern irgendwie und Casey Neistat, der zelebriert sich halt selbst, der ist halt, aber der ist wirklich so der Superstar, der Rockstar unter den Vloggern oder so. Also der wird überall eingeladen, wird durch die Welt kutschiert. Wie gesagt, macht für Mercedes Werbespots und sowas. Also wie gesagt, gut im Geschäft und ist sicherlich nicht derjenige, den man da als Maßstab, also vielleicht als Maßstab, als Idol nehmen sollte, aber halt es gibt auch viel Abschaum und also Abschaum im Sinne von schlecht produzierten Sachen und viel Mist. Aber wenn man was Gutes sehen will, dieser Casey Neistat, dessen Vlog da, der ist schon der Hammer und der hat immer tolle Bilder und auch die Musik, die stimmt halt immer so und das Intro stimmt und wie gesagt, ist ja auch Vater, mal wieder Vater geworden, der hat ja auch einen älteren Sohn, glaube ich.
Oder ein furchtbar hessischer Typ, ne? Aber
aber
ist erfolgreich auf seinem Blog.
Hat das drauf und seine Frau ist halt noch, die ist nicht hässlich, aber warum die sich immer filmen lässt, die sieht in jedem dritten Video wie aus, also einfach eine fertige Mutter, weil sie Nacht durchgemacht, weil das Kind gebrüllt hat und der hält die Kamera drauf und filmt es dann noch. Und so sieht die ungefähr aus, aber sie lässt es halt mit sich machen und sie leben alle gut und seine Werkstatt ist einfach top, also all Schnickschnack eingerichtet. Also ihr seht schon, es gibt da unheimlich viel gutes Zeug da draußen.
Ja, wie gesagt, doch gut, dass wir zum Schluss dann noch einen gemeinsamen Vlog gefunden haben, den wir beide gucken.
Den wir beide, genau. Also da trifft sich dann wieder die ganze Geschichte. So.
Katie und Platy trifft
sich. Genau. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ein bisschen anders als sonst. Wir haben natürlich auch mindestens 4 Serien. Also Dr. Ken, Hunters, von mir dann kennt das Renoir, die zweite Staffel, die ich wärmstens empfehle. Von Alex war es die zweite Staffel von, war es die zweite oder dritte mittlerweile? Gomorra?
Zweite.
Von Gomorra, auf die er steht und natürlich dann den freien Content, YouTube, diverse. Wie gesagt, ich versuche es, wenn ich es nachher nochmal mir anhöre und zurechtschneide, jeden einzelnen zu verlinken. Alex, du kannst mir deine Links ja auch nochmal schicken per E-Mail, dann könnt ihr da einfach easy peasy da draufklicken und ich bin gespannt. Also wie gesagt, schreibt diesmal wirklich ausgiebig in die Kommentare, wenn ihr die ein oder anderen Vlogs auch mit Zeitverzögerung, weißt du, wenn das in einem Vierteljahr hört, ist mir egal, schreibt's rein, die Kommentare kommen an. Wir hatten beim letzten Mal auch ein wenig Kommentare, ganz kurz gehen wir ein, sonst schimpft der Erik mit mir wieder, wenn ich es nicht gemacht habe. Zum einen hat Steff darauf hingewiesen, dass sie sich freut, dass Annemarie wieder dabei ist. Pech gehabt, jetzt ist sie nicht dabei und Erik ist auch nicht dabei. Kommt vor. Und zum anderen hat ein Thomas darauf hingewiesen, der hat, glaube ich, beim letzten Mal schon oder vom letzten Mal gesagt, dass er so ein bisschen skeptisch ist, was 11, 22, 63, also diese Stephen King-Verfügung angeht, dass er sie unheimlich gelungen und spannend findet. Und er hat uns gefragt, wobei ich es nicht weiß, es gibt wohl eine Serie, warte mal, wie war das? Habe letztens eine Serie aufgestöbert, die irgendwas mit Tieren in der Wildnis, die irgendetwas mit Tieren in der Wildnis war. Der Name hieß, glaube ich, Survival. Hattet ihr die schon? Nee, hatten wir nicht. Ich kann damit auch nichts anfangen. Also wenn du den genauen Titel mal rauskriegst, wäre es vielleicht noch sinnvoll. Tiere in der Wildnis. Alex, sagt dir das irgendwas? Gucken wir das irgendwas?
Nee, nicht wirklich. Nee.
Aber früher, diese Disney-Filme mit Puma und Panda haben wir auch geguckt, aber ist, glaube ich, nicht damit gemeint. Also genauer Titel wäre nicht schlecht. Reinschreiben. Ansonsten bleiben wir beim nächsten Mal. Sind es wahrscheinlich wieder ganz drei ganz klassische Serien, aber ich glaube, so einen kleinen Abschweifer zum Thema YouTube beziehungsweise Special Interest. Ihr merkt schon, bei mir ist es relativ viel Food, also Food-Zubereitung, viel Essen und Land und Leute, also dieser Mark Weed zum Beispiel, hat zwar irgendwie immer nur, der ist auch eingeladen worden, glaube ich, was war es letztens, Syrien oder sowas, von der, wie nennt man das, Tourism Board da irgendwie, wie nennt man das auf Deutsch, naja, für Tourismus da, zuständige Abteilung, um eben so Vlogs zu machen, also finde ich schon irgendwie cool, beeindruckend die Leute dann. Also kann man nur empfehlen, geht mit Leidenschaft an die Sache ran, die ihr macht und macht's, weil ihr Spaß dran habt und nicht, weil ihr Geld verdienen wollt und ihr seht, früher oder später wird sich eben Spaß durchsetzen und populär werden. So, das soll's gewesen sein. Eine Frage trotzdem noch, schraubst du oder wie bist du eigentlich zu den Typen gekommen? Das interessiert mich wieder, ich sehe dich eigentlich nicht als Schrauber.
Nein, ich kenne den einfach noch aus Vox-Zeiten. Und
also, und der war so eine Persönlichkeit Zufall. Und der war dann irgendwie cool.
Durch Zufall.
Durch Zufall. Gut, also in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Wir warten auf eure Empfehlung, was wir noch alles an Vlogs und YouTube-Geschichten und wegen mir auch Vimeo und weiß der Teufel was gucken können. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net